Horse Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Horse Diaries Podcast. Ich bin Katharina, ich bin heute nach langer Zeit endlich mal wieder hier mit euch am Start als euer Podcast-Host und ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid. Ich habe es gerade schon gesagt, wir hatten eine etwas längere Pause hier im Podcast und das merke ich daran, dass ich dieses Intro gerade, ich glaube, zum 10. Mal aufnehme, weil ich ein bisschen raus aus dem Game bin. Ich freue mich aber riesig, jetzt wieder öfter mal hoffentlich mit euch zu quatschen. Die letzten Monate waren bei mir leider extrem beeinflusst davon, dass wir ein Haus saniert haben, umgebaut haben, renoviert haben und dann tatsächlich auch umgezogen sind in dieses Haus. Diejenigen, die mir bei Instagram auf meinem Account horsediaries.de folgen, die haben davon schon ein bisschen was mitbekommen. Wir sind jetzt aber, glaube ich, aus dem Gröbsten raus und dann habe ich hoffentlich wieder, ohne zu viel versprechen zu wollen, ein bisschen mehr Zeit fürs Podcasten. In dieser Folge geht es ums Thema Social Media Marketing im Reitsport. Dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen und das ist die liebe Laura. Laura Götsch arbeitet im Marketing bei Stimme und ist dort für Social Media verantwortlich. Sie betreut also die Kooperation mit Reitsport-Influencern und ja, ist unter anderem manchmal für Werbung, die wir vielleicht auf Instagram sehen, verantwortlich. Daher fand ich das total spannend, sie auszuquetschen und ich werde sie jetzt gleich löchern mit Fragen zum Thema Kooperation im Reitsport. Wie glaubwürdig ist eigentlich Influencer-Werbung? Ist es nicht eigentlich doch ein bisschen so, dass Influencer immer genau das in die Kamera halten, wofür sie bezahlt werden? Sollten wir also Influencern überhaupt noch irgendwas glauben? Und wie viel verdient eigentlich so ein Influencer im Reitsport? Stimmt es, dass Reitsportmarken immer weniger Geld bezahlen für Kooperationen als Lifestyle-Marken? Und kann man davon eigentlich leben, von dem Reitsport-Influencer-Tum? Ich denke, die Marke Stübben ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff, aber für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein Hersteller von Lederwaren und anderen Dingen rund ums Pferd, also von Gamaschen über Trensen und Sättel, gibt es dort eigentlich so ziemlich alles zu kaufen. Und die Marke ist deswegen besonders interessant, weil sie in den, ich würde sagen, 80er, 90er Jahren sehr, sehr groß und erfolgreich war und das dann so ein bisschen abgeflacht ist und sie es in den letzten Jahren geschafft haben, sich wieder ein bisschen zu rebranden. Wer sich speziell für dieses Thema Rebranding bei der Marke Stimmen interessiert, dem kann ich den Podcast von Christina sehr ans Herz legen. Und zwar ist das der Reitsport-Marketing-Podcast Sehr wie viel, den ich privat auch sehr gerne höre. Und dort in der Folge 10 gibt es tatsächlich zu genau dem Thema ein Interview mit Johannes Stimmen. Den Link dazu packe ich euch sehr gerne in die Shownotes für alle Interessierten. So, das war's jetzt hier auch mit der verhältnismäßig langen Einleitung und jetzt will ich gar nichts mehr weiter dazu sagen, sondern freue mich sehr auf die liebe Laura und kann nur noch sagen, herzlich willkommen, Laura Götsch.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Ich mache Podcasts übrigens richtig gerne, ich durfte ja schon ein paar Mal zu Gast sein und ja, habe mich echt gefreut, dass du das vorgeschlagen hast und dass wir das dann auch relativ spontan umgesetzt bekommen haben.
Ich freue mich auch total. Ich habe es dir auch schon auf Instagram geschrieben. Ich bin nämlich ein kleines Instagram-Fangirl, dass du eigentlich perfekt für dieses Medium geeignet bist aus meiner Sicht, weil du ja auch in deinen Stories immer sehr viel erzählst und sehr freie Schnauze und offen sprichst, was, glaube ich, aus meiner Sicht, kannst du auch nochmal berichten, deine Follower auch sehr schätzen. Erzähl doch vielleicht mal am Anfang, was machst du genau bei Stimmen? Wie bist du zu Stimmen gekommen? Wie bist du zum Social-Media-Marketing gekommen? Hast du das schon studiert? War das schon immer dein Traum?
Sehr viele Fragen. Nein, also es war nicht immer mein Traum. Ich glaube, das ist auch in der Zeit, als ich studiert habe, noch relativ klein gewesen, dieses ganze Thema Social Media. Und genau, ich habe eigentlich Mode- und Designmanagement studiert, also quasi BWL, aber auf den Fashion-Sektor zugeschnitten. Und bin dann von dort, also beziehungsweise dort habe ich auch schon gemerkt, es gab ein Fach Marketing, das fand ich immer am allerbesten. Also da habe ich immer gerne mitgemacht und lieber das als an der Nähmaschine gesessen tatsächlich. Das musste ich auch machen. Aber genau, dann bin ich von dort aus in eine PR-Agentur gegangen, auch für Fashion- und Lifestyle-Produkte hier in Düsseldorf. Und habe dort eine Ausbildung auch gemacht, mein Volontariat, also eine journalistische Ausbildung. Und ja, habe dort eben auch viel geschrieben, habe aber nebenbei auch schon immer selbst meinen Instagram-Account gehabt. Und ja, durch die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, Learning by Doing, kamen dann auch irgendwann Kunden von uns in der PR-Agentur und haben eben gefragt, Mensch, kann Laura uns nicht vielleicht bei ihrem Social-Media-Konzept, also bei unserem Social-Media-Konzept helfen? Und genau, so kam dann da quasi der erste Kontakt. Und ja, dann kam Corona, dann war irgendwie alles zu und ich war auch erst in Kurzarbeit und dann komplett raus und dann durfte ich nochmal wieder anfangen nach Corona dort, aber nur in Teilzeit, was mir mit Pferd und Kosten einfach nicht gereicht hat. Von daher habe ich da in der Zeit auch ein bisschen mehr Fokus auf Social Media gelegt, was mich selbst angeht, hatte dort auch ziemlich ordentlich Kooperation, habe auch eben ein bisschen was darüber verdient. Und ja, in der Zeit kamen dann aber auch die beiden Stimmboys auf mich zu, Jan und Johannes, die ich schon, ich glaube mittlerweile auch 8 oder 9 Jahre lang kenne. Und genau, haben dann einfach mal angerufen und gefragt, hey Laura, kurze Frage, hast du vielleicht Lust, bei uns zu arbeiten? Und ich so, ja, okay, klar, als was und wofür? Und es war am Anfang erstmal gar nicht so klar. Und das ist so ein bisschen auf der einen Seite das Schöne, auf der anderen Seite vielleicht aber auch ein bisschen chaotisch bei uns. Es ist relativ frei von der Struktur her und jeder kann sich so ein bisschen sein Plätzchen suchen. Und dann war das relativ schnell klar, dass ich eben die Social-Media-Kanäle übernehme, dass ich eben auch gut geeignet bin, durch meine eigenen persönlichen Kontakte vielleicht die ganzen Influencer zu betreuen, eben auch für neue Influencer zu sorgen. Ich betreue aber auch unsere Teamreiter, weil ich eben auch selbst viel auf Turnieren unterwegs bin, kenne die also auch alle persönlich und habe da auch einen sehr, sehr engen Kontakt. Und ja, allgemeine Marketing-Themen selbstverständlich auch. Da kommt einiges zusammen, aber es macht sehr viel Spaß. Und ich bin jetzt seit fast 2 Jahren bei Stimmen und ja, glaube, wir haben da schon ganz gut was bewegt in der Zeit. Es ist halt jeden Tag komplett anders. Also mal hast du Tage, da planst du eher irgendwelche größeren Kampagnen. Dann hast du wiederum Tage, da bist du nur am Content drehen oder arbeitest mit Fotografen zusammen. Und dann verbringe ich auch mal Tage im Stall und wir shooten da oder sowas. Also es ist mega kreativ. Es ist natürlich auch super flexibel. Also ich kann Gott sei Dank von überall arbeiten. Sonst wäre mein Leben aktuell in der Form auch nicht möglich. Also da bin ich auch sehr dankbar für. Was ich auch mega gut finde, und da haben wir dieses Jahr auch noch ein kleines Upgrade bekommen, was Technologie im Hintergrund angeht. Es ist messbar, der Erfolg von Social Media Marketing. Und ja, wie schon gesagt, eigentlich arbeite ich jeden Tag so ein bisschen mit Freunden und Bekannten und es ist immer irgendwie lockerlässig und vor allem ist es natürlich, ja, hat immer mit Pferden zu tun und ja, ich find's cool.
Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört und Instagram auf seinem Handy besitzt, hat wahrscheinlich schon mal irgendeine Form von Influencer-Marketing, Influencer-Werbung irgendwie ausgespielt bekommen. Trotzdem wäre es cool, wenn du noch mal kurz erklärst, was eigentlich so eine klassische Influencer-Kooperation beinhaltet. So, falls es da so ein Standardprodukt gibt oder eine Standardzusammenarbeit, wie läuft das klassischerweise ab?
Also wir haben ja tatsächlich, also ich rede jetzt einfach mal von Stimmen aus, wir haben sowohl Kooperationen, die quasi mit einem Produkt stattfinden. Heißt, wir bringen jetzt zum Beispiel eine neue Gamasche mit auf den Markt. Ich glaube, da warst du ja auch mit dabei, ne? Als wir die Airflow-Gamasche gelauncht haben. Und da gehe ich dann eben hin und suche mir verschiedene Influencer, wo das Produkt eben gut passen könnte und erkläre da eben ein bisschen was zu. Es gibt vielleicht ein kleines Briefing und dann frage ich die Größen ab, dann wird das Produkt geschickt und dann kann der Influencer das Produkt benutzen, kann es testen, kann es gut finden, kann es schlecht finden und ist frei darüber, ob er jetzt etwas darüber posten möchte oder nicht, denn diese Kooperationen sind unbezahlt, zumindest von mir aus. Da gehe ich dann aber auch gerne zu ein bisschen kleineren Profilen. Da brauchst du jetzt keine Leute über 200.000 Follower mit kleinen Gamaschen beeindrucken, ne? Aber es ist ja trotzdem irgendwie so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Aber ich bin da der Meinung, wenn man solche Kooperationen macht, ich nenne das Seeding, weil in dem Fall ganz, ganz viel Produkt ausgestreut wird und vielleicht kommt ein bisschen Story und Werbung zurück. So, das ist die eine Sache. Dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, man geht jetzt zu jemanden, den man besonders cool findet. der eine coole Community hat, der wirklich aktive Follower hat und sowas und wählt diesen jemand aus und sagt, hey, möchtest du Stimmen-Testimonial sein? Heißt, derjenige bekommt eine Vollausstattung. Das ist bei uns mit Sattel und Co. mal ganz schnell in Richtung 15.000 bis 20.000 Euro. Heißt, auch diese Kooperationen sind in der Regel bei uns unbezahlt, weil man hat ja auch nur einen Sattel und braucht den. Und das ist nicht wie mit der 12. Schabracke oder der 15. Reithose, die man zeigt, weil man halt gefragt wurde. Ne? So, man braucht sie eigentlich nicht, aber man ist halt nett und zeigt sie oder wird dafür bezahlt und zeigt sie, was auch völlig in Ordnung ist. Ich glaube, wir haben alle nicht nur eine Brand im Schrank hängen. Aber genau, das ist da eben bei uns so ein bisschen der Unterschied, weil wir einfach in einem anderen Preissegment unterwegs sind. Es gibt natürlich auch noch Kooperationen, die dann darüber hinaus bezahlt werden, zum Beispiel für Content. Dann sage ich den Leuten, die eben so eine Vollausstattung von uns bekommen haben, du kannst im Monat so viel werben, wie du möchtest. Wenn es mal nicht stattfindet, ist es auch okay. Wenn du irgendwas erzählen möchtest über den Service, zum Beispiel einen Sattelfitting-Termin hast, wäre cool, wenn du drüber berichtest. Aber das ist alles so von meiner Seite aus sehr, sehr frei. Also da haben wir jetzt keine besonderen Vorgaben, weil, wie gesagt, auch da in meinen Augen geben und nehmen. So, wenn derjenige zufrieden ist mit seinem Produkt und mit der Betreuung etc., dann wird er gerne darüber berichten wollen und Werbung machen für uns. Aber es ist trotz alledem auch eher so ein Image-Ding. Das ist jetzt nicht unbedingt auf Verkaufen abgezielt, so eine Kooperation. Die ist dann natürlich auch so lange wie möglich, also mindestens 2 Jahre, weil einfach auch so ein Sattel sich setzen muss, angepasst werden kann und so weiter und so fort und einfach nicht jeder wie seine Unterwäsche seinen Sattel wechselt. Na, also das ist dann da in dem Moment die Besonderheit bei uns. Und genau, dann hast du da aber bei diesen langfristigen Kooperationen auch vielleicht noch Aktionen, wie zum Beispiel eine Black Week oder sowas. Und wenn der Influencer dann gebucht wird von mir und ich sage, hey, in dieser Woche musst du bitte mit diesem speziellen Link auf diese spezielle Seite verweisen und du bist damit als Influencer halt aktiv an Verkäufen beteiligt, dann ist das auch gerne noch on top bezahlt. Oder auch noch eine Möglichkeit, auch als Brand braucht man ständig Content und schöne Bilder. Heißt, ich kann auch eben hingehen und meinen Influencern sagen, du, bitte mal shooten. Ich schicke dir noch ein neues Produkt, was wir unbedingt brauchen auf den Bildern und so weiter. Mach das mal eben für uns und das wird dann auch bezahlt. Entweder an den Fotografen oder an den Influencer oder teils oder die regeln das unter sich. Aber das sind so im Prinzip die 3 Optionen, die wir haben. Ja, also einmal kurzfristig, einmal eine langfristige Kooperation, die mehr auf Image ausgelegt ist und einmal aus diesen langfristigen Kooperationen noch einzelne Kampagnen, nenne ich es jetzt mal, die dann für Verkäufe sorgen sollen.
Wie ist es denn bei diesen verschiedenen Kooperationen? Kannst du tracken, was wie erfolgreich ist? Also du hast es ja gerade auch schon mal erwähnt, hier zu voller Transparenz. Ich habe ein paar Airflow-Gamaschen von Stimmen tatsächlich mal von dir gesponsert bekommen. Und wenn ich die benutze, dann zeige ich die gelegentlich in meiner Story und verlinke dann Stimmen. Wann immer es halt gerade passt. Wenn ich denke, ach, das Pferd sieht gerade irgendwie schön aus, das passt doch alles gut zusammen, dann mache ich eine Outfit-Story zum Beispiel. Oder wenn, ich nutze die auch super gerne tatsächlich zum Anhängerfahren, weil die ja atmungsaktiv sind, damit sich da die Hitze nicht staut. Ich verlade vielleicht das Pferd, ich mache eine Story, ich verlinke Stimmen. Du kannst ja jetzt überhaupt nicht tracken, ob sich irgendwie Jennifer in Bielefeld deshalb bei irgendeinem Händler diese Stimmengamaschen auch tatsächlich kauft.
Nee, das kann ich tatsächlich nicht tracken. Und bei diesen Kooperationen wäre es eine Möglichkeit, wenn ihr das, also heute ist das eine Möglichkeit, das war zu dem Zeitpunkt keine. Wir arbeiten nämlich jetzt mit einem Tool zusammen, mit einer Software, die quasi unsere Influencer erfasst, beziehungsweise wir müssen die da einpflegen. Dann gibt es eine Schnittstelle zu unserem Online-Shop von dieser Software. Und diese Software kann quasi die Abschlüsse aus dem Online-Shop, wenn bestimmte Links verwendet wurden, die ich in dieser Software erstellen kann, dem Influencer zuordnen. Heißt, da habe ich tatsächlich die volle Transparenz.
Aber auch nur, wenn Jennifer direkt auf diesen Tracking-Link auf ihrem Gerät klickt und sofort bei euch im Shop die Gamaschen kauft. Nicht, wenn sie eine Woche später irgendwo bei einem Händler mit einem 15%-Code, weil es da billiger ist.
Nee. Das fällt dann überhaupt nicht raus, ne? Das nicht. Und das ist eben so für mich der Unterschied zwischen Image und direkten Verkauf. Also man hat halt, ne, die kleine Jennifer, die dann irgendwie vielleicht 5-6 Mal die Gamasche bei dir gesehen hat und dann erst sagt, boah, ja, okay, dann kaufe ich mir die halt jetzt auch. Ne? Und dann sucht sie sich im Zweifel wirklich im Internet irgendwas, wo es einen Rabattcode gibt, weil wäre ja auch doof, wenn nicht.
Und, genau, so mache ich das zumindest. Ich würde niemals was direkt über einen Tracking-Link kaufen, beim Hersteller auch noch, weil ich denken würde, nee, das muss ich jetzt erstmal bei Google reinhacken, vielleicht kriege ich ja noch irgendwo 10%.
Genau, also deswegen machen wir solche Geschichten auch dann am liebsten mit irgendeiner Rabattaktion. Also wir hatten jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche zum Beispiel unser Mähnenspray, das gibt es jetzt in einem 2,5 Liter Kanister, das Brush-On, und da gab es dann eben den Zusatz, dass, weil der nur 39,90 Euro kostet und wir ab 45 Euro, glaube ich, versandkostenfrei erst sind, dass man mit einem Code die Versandkosten spart. Und das wurde dann durch unsere Influencer kommuniziert. Die hatten diesen Tracking-Link von mir bekommen. Die haben eben auch gesagt bekommen, wie funktioniert dieses Ganze mit dem Code und was wird dann abgezogen und sowas. Und das haben die dann selbstständig in ihre Stories gepackt. Und ich konnte dann hinten raus sehen, wie oft wurde dieser Link geklickt und wie viel wurde darüber dann tatsächlich auch verkauft. Also wie viele Abschlüsse habe ich im Warenkorb. Das ist schon ganz spannend. Also es ist aber nicht so, es ist mega spannend, weil, ja, ich meine, man arbeitet ja immer nur mit so gewissen Kennzahlen bei Influencern. Ich sehe als Follower und auch ich als Firma sehe, wie viele Follower hat derjenige. Das ist aber eigentlich überhaupt nicht so das Allerwichtigste, weil was in meinen Augen das Wichtigste ist, ist die Reichweite und die Interaktion. Heißt, wenn ich jetzt einen Influencer habe mit 300.000 Followern, dann wird die Interaktion wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, als wenn ich jetzt einen habe mit 10.000, wo sich alle so ein bisschen als kleine Community fühlen und wirklich richtig interagieren, richtig viel kommentieren, richtig viele Nachrichten schreiben und sowas. Das hast du bei jemandem, der so riesig ist, nicht mehr, weil die Leute denken, ah, oh, der liest das doch eh nicht. Das ist da dann der Unterschied. Also das ist immer so ein bisschen in der Abhängigkeit zu sehen und dann ist es natürlich interessant zu sehen, wie performen Reels, wie viele Views bekommst du da und sowas. Aber ja, wenn man es genau wissen möchte, dann muss man sich regelmäßig die Insights schicken lassen. Ich finde das immer so ein bisschen. Also ich habe da ein großes Vertrauen in die Leute. Ich lasse mir nicht so gerne Insights schicken, einfach weil ich das so ein bisschen Controlletti-mäßig finde. Also ich weiß nicht, mir ist es immer unangenehm, danach zu fragen, weil da sind wir wieder beim Algorithmus. Es ist im Prinzip überhaupt nicht so richtig festzumachen, warum ist man jetzt erfolgreich in der einen Woche und warum in der nächsten nicht so? Und ich finde das dann immer irgendwie, weil ich es halt selber auch als Influencer kenne und weiß, dass es halt einfach manchmal Tage gibt, da performt man kacke. Und wenn ich dann jemandem meine Insights schicke, das ist dann so ein bisschen wie so eine Lücke im Lebenslauf, weißt du, wo du dann drauf angesprochen wirst, obwohl das eigentlich gar nichts Schlimmes war. So habe ich so ein bisschen das Gefühl, deswegen frage ich das nicht so gerne. Aber es wird schon Sinn machen, so ist jetzt nicht.
Total. Es gibt ja riesige Unterschiede bei Influencern, die gar nicht mit der Qualität des Contents zusammenhängen. Also ich sag mal zum Beispiel, ein Account, der 10 Jahre alt ist, der wird zwangsläufig mehr tote Follower haben als ein Account, der ein halbes Jahr alt ist. Einfach Leute vergessen ihr Passwort, Leute vergessen, dass es Instagram gibt, Leute wandern aus, keine Ahnung. Also das ist ja einfach so, dass
auf
nur weil du vor
Mond
10 Jahren...
Oder was wandern die auf?
Ja, ich wollte gerade sagen, sie sterben, aber das klang mir dann irgendwie zu dramatisch. Aber du weißt, was ich meine. Also ist einfach so, dass es da Unterschiede gibt. Oder auch zum Beispiel gibt es ja auch einfach Influencer, die machen ihren Content auf Englisch. Die machen ihre Reels auf Englisch und die haben dann super viele Follower, vielleicht aus Südamerika. Nicht jede Firma will aber an Kunden aus Südamerika verkaufen. Also es ist ja wirklich extrem, oder kann das überhaupt, ist ja extrem individuell, wie sind überhaupt die Story-Views von, ich sag mal, ein Account mit 100.000 Followern, der kann ja 50.000 Story-Views haben oder 5.000. Ich bin mir sicher, beides existiert. Mhm. Und Du kannst durchaus. Dann ja entweder, du erreichst sozusagen ein Zehntel der Leute oder, also das macht ja einen wahnsinnigen Unterschied. Eigentlich dachte ich immer, auch für den Preis, den die Person verlangen kann.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ne, dadurch, dass diese Preisthematik bei uns so ein bisschen hinten ansteht, es gibt teilweise bezahlte Kooperationen, wie ich schon gesagt habe. Das kann auch mal ein Gewinnspiel sein oder sowas. Ne? Aber ansonsten haben wir das eigentlich nicht. Und es ist eher so, dass ich wirklich viele Influencer ausgewählt habe, wo ich gesagt habe, hey, die sind cool, mit denen komme ich persönlich super gut klar. Ich glaube, dass die zur Marke passen. Ich glaube, dass die auch bereit sind, das gut zu repräsentieren. Und das war dann wirklich erstmal weniger auf Verkauf, weil wir ja eher so ein Imageproblem hatten, ne? Also das war so ein bisschen, Stimmen ist alt und super unbequem und wer will den Schrott eigentlich noch haben? Und dafür brauchte ich erstmal einfach coole Leute, die ihre Community erreichen. Und ob das jetzt 5.000 Leute sind oder ob das 20 oder 100.000 Leute sind, das war in dem Moment so ein bisschen hinten angestellt, weil jeder Einzelne, den wir erreichen, der ist gut. Und deswegen haben wir halt auch wirklich viele verschiedene Leute ausgewählt, die einfach gut dazu gepasst haben, die vielleicht auch, ja, selber, die hatten auch selber alle Bock drauf, ne? Also das ist auch super, super wichtig, und waren auch selbst so, dass sie gesagt haben, boah, krass, da habe ich jetzt wirklich gar nicht mitgerechnet und ich dachte auch, ihr werdet so ein bisschen eingestaubt, aber ich bin jetzt komplett vom Gegenteil überzeugt, ich bin absoluter Fan, ne? Und das ist so ein bisschen das, ich will mit Fans zusammenarbeiten, die dann andere Leute auch zu Fans machen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser Weg, den wir jetzt gerade gehen.
Worüber wir auch nochmal sprechen wollten, und das ist auch so ein bisschen der Anlass, warum wir darauf gekommen sind, einen Podcast zusammen zu machen, ist dieses Thema Glaubwürdigkeit von Influencer-Werbung. Aus aktuellem Anlass, es gab da ja einen kleinen, ich weiß gar nicht, ob man Skandal nennen kann, aber dass Influencerinnen eingeladen wurden nach Saudi-Arabien zu dem World Cup. Darüber wollen wir gar nicht sprechen, aber ich glaube, im Zuge dessen hast du das so ein bisschen aufgegriffen, dieses ganze Thema, wie glaubwürdig sind eigentlich Influencer, welche Ansprüche kann man als Follower auch an Influencer stellen? Wie ist das überhaupt mit dieser ganzen Werbung? Verkaufen die eigentlich ihre Seele? Machen die alles für Geld? Da würde ich gerne mit dir auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Du hast das auf deinem Account aufgegriffen. Was waren so deine Erkenntnisse und was ist deine persönliche Meinung dazu?
Ja, also das war tatsächlich sehr interessant. Ich bin gerne so ein bisschen forschend unterwegs, auch auf meinem Account und trenne das dann so ein bisschen, aber es ist natürlich sowohl für Job als auch für privat gut, immer mal so ein bisschen in den Austausch zu gehen mit den Leuten, die eigentlich Instagram konsumieren. Allerdings ging das auch so ein bisschen damit einher, dass ich seit sehr, sehr langer Zeit so ein bisschen das Gefühl habe, dass egal, was man rausgibt an Content, bei ganz, ganz vielen das eine negative Ding da dran gesucht wird und sich daran dann komplett aufgehangen wird. Und das finde ich ist auch tatsächlich, wenn man mal mit Influencern aus dem Ausland spricht, ein extrem deutsches Problem, wirklich extrem deutsch, dass ja wir überall unter dem Deckmantel des Pferdewohls Leute anprangern, die ja ihren Alltag zeigen, der mit Sicherheit nicht perfekt ist. Aber das muss es ja auch nicht sein. Also das sind einfach Leute wie du und ich, die einfach sich irgendwann dazu entschieden haben, okay, wir teilen einfach gewisse Dinge aus unserem Leben, aus unserem Stall mit einer Öffentlichkeit, die auf einmal irgendwie größer geworden ist. Und wir haben an keiner Stelle gesagt, wir sind besser als alle anderen, sondern wir zeigen das, was wir machen, wie wir es machen, aber dass das gut und richtig ist, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, das auf gar keinen Fall. So, und jetzt hast du eben dieses Thema Glaubwürdigkeit, heißt, du hattest einen Influencer, der meinetwegen ein Jahr lang für Produkt A geworben hat und dann auf einmal hat er für den Follower von heute auf morgen, was da im Hintergrund gelaufen ist, weiß man nicht, hat er Produkt B, aber aus derselben Kategorie und bewirbt eben das und sagt auch, dass das gut ist. Und dann rasten die Leute schon aus und sagen, das kann doch gar nicht sein, das ist komplett unglaubwürdig. Nee, ist es nicht, Leute. Vielleicht ist ein Vertrag ausgelaufen, vielleicht ist eine Kooperation beendet, vielleicht gibt es zwei Produkte der gleichen Kategorie, die auch beide gut sind. How about that? Ne? Und ich finde, das muss einfach ein bisschen durchsichtiger werden, um auch so ein bisschen diese Glaubwürdigkeit wieder mehr herzustellen. Weil wenn ein Influencer nicht hinter dem Produkt steht, bringt das weder den Followern was, noch dem Influencer was, noch der Brand was. Warum sollte man das machen? Das macht keinen Sinn. So, und ne, du willst ja auch bei deinem Job nicht jeden Tag von morgens bis abends lügen. Und du siehst ja, wie viele Leute deine Stories angucken und so weiter. Das ist ja, du bist ja deren Entertainment. Für manche bist du wie so eine Art Stallfreundin. Die fühlen sich dir nah. Du willst die doch nicht dauerhaft anlügen. Also das mal so von der Influencer-Seite, aber eben auch von der Markenseite. Ich weiß auch von ganz vielen Leuten, die wirklich gut bezahlte Kooperationen absagen, weil sie einfach sagen, das Produkt funktioniert für mich nicht. So, und von daher würde ich an der Stelle sagen, einfach mal ein bisschen mehr an das Gute im Menschen glauben, ganz grundsätzlich. Es hat wirklich niemand etwas davon, schlechte Werbung zu machen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, das brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber so die Leute, denen man auch grundsätzlich eher so ein bisschen vertrauen würde, sage ich jetzt mal, den kann man auch im Zweifel vertrauen. Würde ich jetzt eher sagen, das macht keinen Sinn für niemanden. Und deswegen, ich finde, die meisten Leute sind sehr, sehr authentisch.
Ich habe auch den Eindruck, jetzt so mit den Influencern, die ich persönlich kennengelernt habe, dass wir in der Reitsportbranche eigentlich nicht so ein Authentizitätsproblem grundsätzlich haben. Weil das Gute ist ja, dass wir für unsere Pferde in der Regel irgendwie gemocht und angeschaut werden. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, ob wir perfekt aussehen, ob wir irgendwie super schlank sind, ob wir uns immer perfekt präsentieren, weil es ja doch irgendwie um den Sport geht, um die Beziehung zum Tier. Ich glaube, das macht es ein bisschen leichter, authentisch zu sein, als wenn man dafür gemocht wird, dass man schöne Brüste hat zum Beispiel jetzt. Das ist dann ja ein ganz anderes Thema. Ich bin trotzdem so ein bisschen, wenn du so erzählst, Influencer wollen ja auch nur gute Werbung machen und wollen ja auch nur nett zu ihren Followern sein. Weiß ich nicht. Ich bin auch so ein bisschen kritischer in dem Sinne, weil man natürlich auch, ich folge ja auch super vielen Accounts oder folge auch nicht, aber man beobachtet ja viel und man bekommt viel mit. Und mir fällt es schon auf, dass es manchmal so Werbung gibt. Sagen wir mal, da ist jemand, der trägt nur Gucci, Hermes, Prada und stellt sich hin und sagt, Leute, genau das, was du gerade gesagt hast. Ich mache nur Werbung für Produkte, hinter denen ich total stehe. Und ich würde euch doch niemals anlügen. Und auch so dieses, ich kann mir meine Kooperation total aussuchen. Und dann kommt Werbung für irgendwie den billigsten China-Ramsch, der in die Kamera gehalten wird. Das ist ja einfach nicht authentisch.
Würde ich jetzt gar nicht so sehen. Also ich sag mal, ich habe auch meine Gucci-Handtaschen im Schrank stehen, aber trage hauptsächlich irgendwie Zara. Also ich finde, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Es muss sich halt immer so ein bisschen die Waage halten. Ne? Also ich hatte, und wenn man zweifelt, dann finde ich, kann man immer in einen Austausch gehen. Also das finde ich tatsächlich auch noch relativ wichtig, einfach mal mitzugeben. Natürlich bekommt so ein Influencer, der relativ groß ist, ultra viele Nachrichten am Tag. Also lass das mal bis zu 1000 Stück sein. Da muss man Glück haben, dass das beantwortet wird. Aber im Zweifel eigentlich schon, weil Social Media ist keine Einbahnstraße. Man gibt da was raus als Creator und da kommt auch bestimmt was zurück. Und das wird auch in der Regel beantwortet, weil das auch mit dazu gehört. Heißt, einfach nachfragen, wirklich. So, findest du das wirklich cool und warum? Und dann wird da vielleicht nochmal ein bisschen mehr drauf eingegangen und sowas. Also ich bin da echt immer, glaub da erstmal dran. Man kann ja auch selber für sich einschätzen, finde ich das jetzt gut oder nicht. So, das ist ja kein Zwang, sich etwas anzugucken, wo man wirklich sagt, hey, das passt irgendwie nicht zu mir. Das finde ich auch eigentlich zu dem Influencer unpassend. Okay, dann klick weiter. Who cares? Das ist einfach so.
Auf jeden Fall. Also da denke ich auch, jeder ist persönlich dafür verantwortlich, wem er folgt und was für Inhalte er sich anschaut. Trotzdem schaden natürlich Negativbeispiele ein Stück weit der ganzen Branche und auch dem ganzen Image. Und was ich mich immer frage, ist, ob das eigentlich wirklich so sein muss, also offene Frage, dass jeder Influencer wirklich hinter dem Produkt steht, was er bewirbt. Weil ich verstehe total diesen Aspekt, wenn jemand davon leben muss, dann muss irgendwie die Kohle reinkommen. Und es läuft vielleicht mal ein Vertrag aus, es ist vielleicht mal bei einer Firma ein Budget nicht mehr vorhanden, ich brauche neue Kunden und dann kommt was rein, wo ich sage, also ich persönlich würde mir diese Reithose vielleicht nicht unbedingt kaufen. Ich sage mir mal, das sind Reithosen in Knallfarben, ich trage aber eigentlich lieber schwarz. dann finde ich es trotzdem überhaupt nicht verwerflich, ein Produkt zu zeigen. Weil ich kann ja sagen, hey, diese Reithose, mir gefallen daran die Passform und der Grip. So, vielleicht würde ich sie mir privat trotzdem nie kaufen, weil es gibt sie nur in hellblau. Ich hasse hellblau. So, jetzt als Beispiel. Nur wenn ich mich dann hinstelle und eben diesen Satz sage, ich bewerbe nur das, wo, hinter dem ich wirklich stehe und ich würde nie was bewerben, was ich mir nicht selber kaufen würde, dann wird es halt kritisch. Aber ich kann ja auch sagen, diese Reithose existiert, die gibt es. Folgende zwei Dinge gefallen mir daran. Und wie du halt sagst, als Follower, ich muss das ja nicht kaufen. Ich kann das kaufen, wenn es mir gefällt. Ich muss es nicht kaufen. Und ich frage mich manchmal, ob wir so ein bisschen weg müssen von diesem, dass Influencer nur das bewerben sollen, was sie auch wirklich selber konsumieren und ein bisschen mehr hinzu, es ist eben Werbung, es ist Werbung wie in der Zeitschrift, es ist Werbung wie im Fernsehen, es ist als Werbung gekennzeichnet. Fertig. Was meinst du dazu?
Ja, also ich finde tatsächlich, dass das gar nicht so sehr mit Fernsehen oder Zeitung zu vergleichen ist, weil man hat ja irgendwie doch gefühlt eine bisschen andere Beziehung zu einem Influencer, als ich jetzt zu George Clooney habe. Also unsere Gemeinsamkeit ist die Nespresso-Maschine in der Küche. Und ich gucke mir das an und denke mir, ja, cooler Typ, aber ich kaufe mir jetzt nicht deswegen meine Nespresso-Maschine, sondern ich folge einem Influencer, weil es gewisse Gemeinsamkeiten gibt, weil wir das gemeinsame Hobby haben oder sowas. Ich bekomme gefühlt sehr, sehr viel vom Alltag mit und man ist irgendwie schon auf einer anderen Ebene, findet das irgendwie statt. Also dadurch, dass man wirklich jeden Tag so mitgenommen wird und sowas, baut man ja doch eine gewisse Art und Weise der Beziehung auf. Und da braucht man, finde ich, einfach ein bisschen mehr, also man hat einfach auch vielleicht ein Vertrauensverhältnis und dann finde ich, dass die Werbung auch passen muss. Also wenn ich da jetzt jemanden habe, der auf einmal irgendwas wirklich bewirbt, was vorher noch nie irgendwie aufgekommen ist und du denkst dir so, hä, also wo kommt das jetzt auf einmal her? Dann finde ich, ist das wieder dieses, aha, der ist dafür nur bezahlt worden und macht es nur deshalb. Und das ist halt so ein bisschen dieses große Problem, was ja auch viele, viele Leute einfach sehen, dass die mittlerweile denken, egal was ein Influencer in die Kamera hält, er macht es nur, weil er Geld dafür bekommt. Und das ist einfach ja nicht so. Ja, da muss man ganz einfach sagen, nein, fertig. Du hast das Game dann vielleicht nicht verstanden oder so. Aber wenn man da jetzt wirklich hingeht und der neue Staubsauger wird beworben, obwohl du noch nie vorher von diesem Influencer irgendwas zu Hause gesehen hast, dann passt das einfach nicht. Und dann ist das eher so ein Showstopper, wo du dir so denkst, hä, wo kommt das jetzt her? Anstatt, dass das irgendwem was bringt. Also ich glaube schon, da ist zu differenzieren zwischen so einer klassischen TV-Werbung und der Werbung eines Influencers. Also, wie gesagt, meine Überzeugung ist wirklich, dass du besser wirbst, wenn es langfristig ist, wenn es Dinge sind, die du auch selber nutzt. Und so hat es ja im Prinzip auch irgendwann mal angefangen, ne? Also diese ganze Influencer-Werbung ist ja so ein bisschen daraus entstanden, hey, wir haben Produkt A, du nutzt sowas Ähnliches, dürfen wir dir unseres schicken und du erzählst, ob es gut ist oder nicht. Ne? Aber dieses oder nicht, das ist, glaube ich, auch was vieles ein bisschen glaubwürdiger machen würde. Wie du schon gesagt hast, so mir gefällt an der Reithose der Grip und die Passform. Ich mache sowas zum Beispiel. Also ich habe da überhaupt keine Scheu zu sagen, ich werde jetzt hier nur erzählen, wie toll das Produkt ist. Ich habe auch schon gesagt, so hey, also das finde ich gut, aber irgendwie der Stoff, so ein bisschen pilt der nach ein paar Mal waschen. Ja, okay, kann die Firma vielleicht auch noch was draus lernen. Vielleicht sagt man dann einmal beim Produzenten Bescheid. Also ich finde generell diese offene Kommunikation super wichtig. Ich finde, das sollte mehr gemacht werden. Ich finde es auch eigentlich cool, wenn ein Influencer kommunizieren würde. Hey, ich hatte jetzt jahrelang eine wirklich tolle Kooperation mit Marke XY. Der Vertrag ist ausgelaufen und der wurde von Firmenseite nicht mehr verlängert, was für mich völlig fein ist. Ich suche jetzt jemand anderen oder ich habe schon jemand anderen gefunden oder jemand anderes hat mich gefunden. Aber das macht man halt irgendwie nicht. Das wird irgendwie so ein bisschen fallen gelassen und das finde ich einfach schade. Ich finde, da könnten wir so ein bisschen mehr Vertrauen auch schaffen und ein bisschen mehr ja, Offenheit zeigen, indem man da einfach so ein bisschen drüber spricht und sagt, ist jetzt vorbei, war ein Job, ist erledigt, jetzt kommt der Nächste.
Wie ist es denn aus Unternehmenssicht? Also mal angenommen, ich würde einen Sattel gesponsert bekommen und würde dann nicht nur darüber sprechen, was mir daran gefällt, sondern auch an den Sachen, die ich vielleicht verbesserungswürdig finde. Würdest du das tolerieren, wenn das jemand mit einem gesponserten Produkt von euch auch in seiner Story erzählt?
Ja, voll. Also ich sag mal, wir haben ja zum Beispiel den neuen Sattel, den Rev-Sattel, diesen zweigeteilten Sattelbaum und so weiter. Das ist ein Sattel, der super, super neu ist. Wir haben ihn als unseren Cybertruck letztens bezeichnet.
Weil er sieht sehr speziell aus. So, ich habe ihn auch auf der Messe gesehen.
Und ne, das war auch selber meine eigene Aussage. Ich habe gesagt, das Pferd läuft mega damit. Ich sitze da okay drin, aber der sieht absolut hässlich aus. Und wenn ich das schon mache, dann dürfen das natürlich meine Influencer auch. Also das ist völlig klar, finde ich auch einfach gut und wichtig, da in den Austausch zu gehen. Denn es ist jetzt Version Nummer 2 auf den Markt gekommen. Die sieht ein bisschen ansehnlicher aus. Und das war einfach ein Problem, wo man drüber reden kann. Und da kann jeder wovon lernen. Also es ist immer gut, sich auszutauschen und auch in solche Richtungen. Ja.
Du hast ja ein bisschen mehr Einblicke als andere Leute, als andere Follower und auch als andere Influencer in die Preise von Reitsport-Influencern. Hast du einen Einblick insofern, als dass es gibt ja diese These immer noch, dass Reitsportmarken schlechter zahlen als Lifestyle-Marken? Und was ich mich auch immer frage, kann man vom Influencen eigentlich wirklich realistisch leben? Also du kennst ja die Preise.
Ja. Alles ja. Man kann definitiv davon leben. Ich meine, man ist selbstständig als Influencer. Das heißt, in diesem Fall, der Instagram-Algorithmus lässt dich nicht schlafen. Du arbeitest eigentlich 7 Tage die Woche, 12 Monate im Jahr. Und wenn du das schlau anstellst, deine Kooperation gut platzierst, gut verhandelst, aber auch natürlich eine sehr, sehr gute Leistung bringst, dann kannst du davon leben. Bestimmt.
Du hast jetzt ja gesagt, selbst ihr als große Reitsportmarke, klar, ihr habt hochwertige Produkte, aber selbst ihr zahlt wahrscheinlich in der Regel kein Geld aus. Jetzt ist ein Sattel natürlich irgendwie nice to have und braucht man auch. Wenn ich aber meinem Vermieter den neuen Stimmen-Springsattel hinhalte, wird er wahrscheinlich mich trotzdem aus meiner Wohnung rauswerfen. Also davon kann ich ja nicht leben.
Auch bei Rewe an der Kasse kann man damit leider nicht bezahlen, das ist völlig richtig. Ja, also es ist so, der Reitsport ist in allem immer ein bisschen zurück. Es ist aber auch so, dass in der Fashion komplett andere Margen vorhanden sind. Es ist einfach so, dass die Produkte wahnsinnig günstig eingekauft werden und wahnsinnig viel dran verdient wird, wenn die verkauft werden. Heißt, so ein Influencer in der Fashion-Branche, der kann richtig Kohle verlangen, wenn er halt einfach wirklich richtig Absatz macht, ne? Und das ist natürlich beim Reitsport erstmal ist jeder schon so ein bisschen ausgestattet. Wenn er damit anfängt, dann brauchst du nicht wieder die 100. Hose und so weiter und so fort. Plus, du hast im Reitsport, ich finde, in den letzten Jahren sehr, sehr viele junge Startups dazu bekommen, die vielleicht mehr auf Nachhaltigkeit setzen, die einfach auch bereit sind, mehr zu bezahlen, um eine gute Qualität hinzubekommen und so weiter. Das sind dann einfach Firmen, denen fehlt das Marketingbudget. Auf der anderen Seite hast du Firmen, die vielleicht schon mit Verlaub eine alte Geschäftsführung haben, die schon seit 100 Jahren am Markt sind, und wo der Geschäftsführer aber einfach sagt, hey, ich stecke mein Marketingbudget aber doch lieber noch in Print. Dann wollen die anderen Marketingleute vielleicht trotzdem ein bisschen mit Influencern arbeiten, aber können sich halt nur kleinere aussuchen, die auch happy sind über die Reithose, ne? Und dann hast du natürlich auch Firmen wie uns. Wir sind ein absolut mittelständisches Familienunternehmen, auch wenn wir groß sind und weltweit agieren. Aber es ist halt trotzdem immer noch Nische ohne Ende. Und es kauft halt auch nicht jeder alle Nase lang einen neuen Sattel. Und die Produkte sind auch sehr hochpreisig bei uns. Und da gehst du mal nicht so eben. Also es ist jetzt kein Instagram-Produkt, würde ich sagen. Du gehst jetzt nicht hin und shoppst dir, weil du sie jetzt gerade gesehen hast, mal eben eine Trense für 450 Euro. Das macht ja eigentlich keiner. Also bestimmt der eine oder andere, cool, aber das ist ja jetzt nicht so deine Kernzielgruppe. Und deswegen würde ich schon sagen, es wird weniger bezahlt.
Ich habe jetzt aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich von wirklich großen Influencern mit mehreren Millionen Followern auch schon gehört, dass für eine einzelne Story oder einen einzelnen Post durchaus fünfstellige Beträge verlangt werden. Da stellt sich ja diese Frage, kann man eigentlich davon leben? Nicht mehr, weil ich glaube, wenn man dann einmal Werbung im Monat macht und man verdient fünfstellig im Monat, dann erschließt sich mir, davon kann ich auch bei Rewe an der Kasse mir was kaufen. Da werde ich wohl durchkommen. Im Reitsport haben wir jetzt ja eher Leute, die, sage ich mal, hunderttausende Follower haben, wenn es richtig gut läuft, oder auch sehr viele Influencer unter 100.000 Followern. Du hast Insights in die Preise. Was sind denn so Preise, die die richtig großen, richtig guten Influencer verlangen? Also was ist so das höchst, wie sagt man das, die Höchstgrenze dessen, was du kennst?
Also ich habe jetzt natürlich noch nicht von jedem die Preise mir schicken lassen, aber von den Leuten, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben schon oder auch noch zusammenarbeiten. Ich habe ja auch schon eingangs gesagt, wir machen das sehr dosiert, wenn es dann mal um irgendwie ein Gewinnspiel geht oder sowas, was zusammen gepostet wird. Vielleicht auch zu einer interessanten Zeit, irgendwie um Weihnachten rum oder sowas, wo wirklich viel passiert, wo ja man eben gute Aufmerksamkeit bekommt und auch im Zweifel ein paar Follower hängen bleiben. Da würde ich jetzt mal so in einem Preisrahmen zwischen 1,5, 2,5 mich umsehen. Und ansonsten machen wir dieses Einzelpost nicht so wirklich, sondern wir machen eher eben solche langfristigen Kooperationen und dann macht es einfach keinen Sinn. Also klar, hast du auch schon mal eine Preisliste gesehen von Influencern unter 100.000. Da ist dann so eine Story meinetwegen bei so 600 bis 750 Euro drin. Kommt immer auf Reichweite und Co. an. Und ansonsten für so eine Jahreskooperation, wo dann quasi eine Mindestabnahme gewünscht war an Content, also was eben noch zusätzlich zu Ausstattung gebucht werden sollte, war das Höchste tatsächlich so um die 40.000, die dann eben auf verschiedenen Kanälen gespielt werden sollten, also noch YouTube, bisschen TikTok, bisschen Instagram, ne? Also das war so eine Mischgeschichte. Aber da müssen wir leider sagen, also das ist für uns nicht wirklich interessant. Mal ein Gewinnspiel, cool. Vielleicht auch, wie gesagt, mal bezahlter Content, mit dem ich was anfangen kann, auch super. Aber darüber hinaus ist das Produkt vielleicht auch einfach nicht so geeignet oder sind die Produkte einfach nicht so geeignet, um sie groß auf Instagram zu verkaufen. Also da geht es dann wirklich eher drum, wir machen guten Service, wir beraten die Leute gut, die Leute sind immer gut aufgehoben, wenn es um ihre Sättel geht und sowas. Und das ist das, was wir dann da eher zeigen wollen. Und genau, deswegen sind wir, was diese ganzen Preise angeht, ein bisschen raus.
Ja, krass. Danke trotzdem für den ehrlichen Einblick. Also bei 40.000 Euro im Jahr musst du natürlich auch schon einiges an Sätteln verkaufen, sage ich mal, um da wirklich noch Gewinn dran zu machen. Auf jeden Fall erschließt sich mir jetzt aber auch, wie man davon leben kann. Denn ich sage mal, auch bei 1.000 Euro pro Werbepost, wenn man das ein bisschen häufiger macht, man hat ja auch nicht nur einen Partner, dann kommt man damit ja doch tatsächlich ganz gut durch, was erfreulich ist, finde ich. Also ist doch toll, dass man im Jahr 2024 endlich auch als Reitsport-Vollzeit-Influencer davon leben kann.
Ja, so ist es. Ich finde das auch gut. Ich meine, das ist auch wirklich ein krasser Job. Es ist ein wahnsinniges Risiko, was man auf sich nimmt. Wir wissen alle nicht, ob die App übermorgen abgeschaltet wird und dann stehst du da. Und deshalb, also ich habe wirklich großen Respekt vor jedem, der sich da jeden Tag vor sein Handy setzt, Stories bearbeitet. Es ist ja auch alles nicht mehr so wie früher, einfach eben schnell ein Handyfoto und hochgeladen. Das hat ja wirklich Magazinqualität teilweise, der Content, und das ist wirklich aufwendig. Und ja, ich verstehe es, dass viele sagen, es ist doch kein Job, weil die macht doch den ganzen Tag ihr Hobby. Aber ganz ehrlich, ist es nicht genau das, was wir uns irgendwie alle wünschen, dass man einen Job hat, der Spaß macht, wo man irgendwie was macht, was einem auch in seiner Freizeit Freude bereitet. Und eigentlich ist es das absolute Top-Goal. Ich würde sagen, wir hatten ein paar richtig spannende Einblicke. Du hast tolle Fragen gestellt. Vielen Dank.
Danke für deine ehrlichen Antworten.
Hast du noch irgendwelche Fragen? Oder sprengen wir den zeitlichen Rahmen?
Auch am Ende angelangt. Den zeitlichen Rahmen haben wir schon lange gesprengt, aber das war jetzt auch für mich viel zu interessant, um vorher abzubrechen. Und ich kann dir nur beipflichten, ich finde es auch, das Schöne an Social Media ist irgendwie, dass es jedem offen steht. Also ich kann es ja nur mit meinem Hauptjob vergleichen, eben mit dem Anwaltsberuf, wo man erstmal sich durch ziemlich viele Jahre Studium quälen muss und zwei Staatsexamen machen muss, um dann diesen Beruf auszuüben. Und ich finde es eigentlich toll bei Instagram, bei Social Media, bei YouTube, bei allem. Also jeder, der ein Handy hat, der kann einfach irgendwie mitmachen. Und dann ist es am Ende auch ein bisschen an einem selbst, wie fleißig man ist und wie viel man reinsteckt, was man einfach dann da auch rausbekommt. Das ist, ja, ich finde
es super. Ja, so ist es.
Und danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für deine Insights. Wir werden nochmal eine zweite Folge machen, wo wir ein bisschen privater sprechen, wo also wir nicht Stimmen-Laura quasi als Interviewpartner haben, sondern Laura ganz privat und wir beide uns nochmal austauschen. Laura, wir uns austauschen über Instagram, über unsere Erfahrungen jetzt so als kleinere Content-Creator. Darauf freue ich mich auch schon sehr und bin gespannt, ja, was wir da noch besprechen werden. Damit wünsche ich erstmal allen einen wunderschönen Tag. Hoffe, euch hat die Folge gefallen und freue mich, wenn ihr auch bei unserer nächsten Folge dann nochmal reinschaltet. Ciao!
Ciao!